Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom HDW Off the Record Podcast. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit dem David Bosshardt. Er ist Präsident von der Gottlieb Duttweiler Stiftung und wieder Keynote Speaker in diesem Jahr am Tag von der Wirtschaft, am 20. November in der St. Jakobshalle. Dort wird er mit Persönlichkeiten auf der Bühne stehen, wie beispielsweise der Bundesrat Guy Parmelin, aber auch Christian Lindner, dem ehemaligen deutschen Finanzminister. David, herzlich willkommen. Ich nehme an, du freust dich schon sehr auf den Tag der Wirtschaft.
Ja,
mit
diesen
Namen sowieso dann, oder?
Ja, klar, nein, ist cool. Super.
Christian Lindner, kennst du ihn?
Bin ja nie auftreten, sonst mit anderen, aber ich denke, jetzt hat er mehr Zeit zum Auftreten und kann sich besser vorbereiten als früher. Und er ist weniger gestresst und darum ist es sicher gut, hat man so eine Persönlichkeit.
Das Thema Schweiz und Europa zwischen Selbstbehauptung und Realität, geht es auch noch ein bisschen ums Thema Globalisierung. Vielleicht fangen wir mal an. Was ist aus deiner Sicht Globalisierung? Also klar, man kann das eingeben und dann Wikipedia und so weiter. Aber was ist so der Kern von der Globalisierung?
Ich glaube, ja, Globalisierung war einfach die Idee gewesen, dass du freien Informationsfluss, freien Warenfluss, freien Finanzfluss und Personenfreizügigkeit hast. Und dann ergibt sich automatisch so etwas wie Wohlstand für alle. Das stimmt ganz abstrakt in der makroökonomischen Theorie. Aber wenn du genauer anschaust, siehst du, dass eine Welt, das hat man eben unterschätzt, wo immer mehr miteinander vernetzt ist, aber auch gegenseitig voneinander abhängig ist. Wenn du schaust, zum Beispiel den Automobilsektor, der ist komplett globalisiert, aber ist auch komplett abhängig von all diesen Hunderttausenden von Teilen, die da rumgeschoben werden. Und das Zweite ist, dass eigentlich die Form von Globalisierung, wie wir sie jetzt haben, eben sehr abstrakt ist, nicht geerdet ist und dass die Welt bis jetzt nicht friedlicher wird. Sie wird immer weniger friedlich, sie wird viel politischer. Und die Verteilung vom Wohlstand, wenn wir jetzt noch die Digitalisierung anschauen und jetzt die künstliche Intelligenz, die wird nicht da, wo man im Industriekapitalismus gemeint, dass es dort auch mit vernünftigen Löhnen und vernünftigen Preisen, dass es dort eine friedliche Handelswelt gibt. Das stimmt definitiv nicht. Und das Zweite ist, dass sicherlich Effizienz und Rationalisierung in der Technologie voranschreitet, wirtschaftlich möglich ist, aber das prallt auf national ganz andere Kulturen, ganz anderes Ethos, also die ganze Lebensart, und da sind die Friktionen einfach grösser geworden.
Und die Verletzlichkeit von der Globalisierung hat man ja auch bei Corona gesehen, oder? Wo die ganzen Lieferketten eben zum Teil dann nicht mehr funktioniert haben.
Genau. Und darum glaube ich, dass man heute, ich glaube nicht, dass einfach Globalisierung aufhört, aber wir schauen, was sind noch politisch führbare Einheiten. Also wie wird sich das Verhältnis von Wirtschaft und Politik neu strukturieren? Und da ist klar, jede Nation fängt jetzt auch das erste Mal an sich selber zu denken, wie es sieht. Vielleicht werde ich ja von meinem Handelspartner über den Tisch sagen. Und der Trump sagt ja, America first. Wir sind die, die jetzt, was natürlich eine Illusion ist, aber wir sind die, die jetzt wieder wollen, Manufacturing auf Amerika bringen.
Aber das heisst schon, also einerseits der Gedanke von der Globalisierung und auch die Realität ist, dass man das eigentlich will und dass es eigentlich auch funktionieren sollte, aber in Wirklichkeit stoss ich einfach immer wieder an Grenzen. Sei es genau. An nationale Grenzen oder an andere Grenzen, genau. Wo wirtschaftlich oder so.
Genau, der Regie Döber hat ja mal gesagt, wer Grenzen nicht respektiert, wird Mauern bauen. Und das sieht man natürlich sehr klar bei der Personenfreizügigkeit in Europa. Auf einmal, selbst die Deutschen fangen sich auf einmal an, Fragen zu stellen. Ja, was haben wir falsch gemacht? Was müssen wir ändern? Ich glaube aber auch, dass der andere Punkt noch ist, dass sehr viele Gedanken, weißt, vom Freihandel, die kommen natürlich aus dem 18. Jahrhundert, Adam Smith, Ricardo. Und dort hast du wirklich eine produzierende und eine Handwerkerindustrie gehabt, wo Familienbetriebe gewesen sind. Heute hast du globale Konzerne und die funktionieren ja wie Google eigentlich wie bürokratische Nationen. Und dass das irgendwie ja mal einfach nicht mehr aufgeht, ist klar. Und ich glaube, die Ökonomen müssen als nächstes lernen, die Makroökonomen, dass sie Politik nicht einfach als doofs, ich sag's mal provokativ, als doofs Anhängsel von der Ökonomie anschauen. Jetzt musst du Wirtschaft und Politik neu denken und du musst die Wirtschaftspolitik eigentlich neu anschauen.
Und das ist jetzt fundamental anders als noch vor kurzem eigentlich, oder?
Genau. Also du merkst auch, und das sagen auch zum Beispiel Ökonomen von links wie rechts, die Trump zum Teil recht geben, oder? Also wie zum Beispiel der Prestowitz oder der Michael Pöttis und noch weitere, dass die sagen, wir müssen wieder einen Ausgleich finden zwischen Produktion und Konsum. Leider wird die ganze Diskussion zu wenig auf der Dienstleistungsebene geführt. Der Trump redet ja nie darüber, wie stark auch und imperialistisch die amerikanischen Technologiekonzerne oder jetzt auch die chinesischen Technologiekonzerne sind. Und wenn du von der Politik her denkst, siehst du, dass Menschen sich nicht mehr einfach den heiligen Sachzwängen beugen, wie die Ökonomen sagen. Darum kommt einfach mehr Populismus und viele suchen sogar einen Erlöser. Und da sind wir schon fast in der Religion. Aber der Punkt ist sicherlich, dass im Hintergrund immer Macht steht. Also letztendlich dominiert Machtverhältnis auch deine Fähigkeit, können zumindest wirtschaftliche Themen mit viel Druck durchzusetzen.
Aber die Tendenz ist klar, dass man sagt, wir wollen wieder eher dort produzieren, wo wir sind und uns eben nicht in die Abhängigkeit oder weniger in die Abhängigkeit wieder begeben.
Genau. Es gibt Lieferketten, wo das eher möglich ist. Aber eben wie im Automobilsektor ist es fast nicht möglich. Wenn du den Textilbereich anschaust, dann ist der sehr stark von Asien, vor allem von China, dann aber jetzt eben auch die Länder wie Vietnam, Bangladesch etc., wo der Trump hohe Steuern will zahlen, auftraktieren. Dort hast du ganz andere Verhältnisse. Aber gerade bei einer Landwirtschaft ist es klar, du willst wieder selber produzieren. Da kommt auch die Angst, ja, vielleicht gibt es sogar wieder mal nicht nur Konflikt, sondern Krieg. Wir müssen schauen, dass wir möglichst im eigenen Land produzieren können. Das ist sicher richtig.
Und mehr internationaler Handel zieht jetzt auch oft, wir erleben es gerade aktuell, mehr staatliche Regulierung nach sich.
Ja, es ist richtig, dass natürlich alle wissen, die Wirtschaft braucht eine institutionelle Absicherung, du brauchst einen Apparat, der dir hilft, nicht einfach wie früher einfach mit den Piraten und weiss der Teufel was, mit nackter Gewalt dich durchzusetzen und mit Plünderungen, sondern du machst es heute schon global, weil du bist in einer Informationswelt, in einer Medienwelt, du machst es subtiler mit dem Juristen her. Und die Amerikaner, ist klar, ich meine, sie wollen in erster Linie ihre einzigartige Situation, die sie haben mit dem starken Finanzmarkt, sichern. Das unterschätzt Trump, aber bis jetzt im Finanzmarkt eigentlich sehr vernünftig doch reagiert auf sein Taco-Phänomen, das du ja kennst, wahrscheinlich Trump always chickens out. Also er gibt dann gleich irgendwie an und die Finanzmärkte das schon ausrechnen und sagen, ja, so schlimm wird es dann gleich nicht kommen. Aber der Trump zieht das durch. Und das darf man nicht unterschätzen. Also braucht er nebst dem Apparat, den er hat, militärisch, braucht er gleich auch noch willfährige Juristen. Alle kritischen Juristen wird er ja raus. Aber, und da ist mir ein sehr gutes Buch eingefallen von Peter Kuro. Kennst du vielleicht noch den ehemaligen UBS-Verwaltungsratspräsidenten, der ein sehr kluger Risikomanager ist. Der hat vor etwa 10 Jahren ein Buch geschrieben über Legal and Compliance Risks, wo er sagt, gerade auch in Bezug auf Amerika, die haben einen Juristenapparat, der nicht nur Warfare absichert, sondern auch Lawfare. Also auch das Recht, etwas durchzusetzen, hat letztendlich im Hintergrund mit Macht und quasi kriegsähnlicher Maschinerie zu tun. Und darum hast du immer noch so viele Juristen in Amerika, oder? Also jedes Jahr kommen, gemäss Peter Turchin, 30'000 Juristen zu viel auf dem Markt von der Unis und Hochschulen.
Aber sie werden alle...
Alle finden einen sehr gut zahlten Job. Man ist ja auch nicht normal. Oh, das sind ja viele Bullshit-Jobs, oder?
Aber du weißt auch, wie du sagst, das haben wir lernen oder das haben viele müssen lernen, oder? Er zieht das durch, oder Trump? Das ist schon auch eine Erkenntnis, oder?
Ich finde das wahnsinnig. Und ich glaube, dass er eine unglaublich starke Persönlichkeit ist, aber halt von seinem Ethos her in erster Linie auch das Family-Business will fördern. Man darf nicht vergessen, die grossen Konzerne mag er und auch der J.D. Vance eigentlich nicht. Also sie sind lieber im Industriekapitalismus und die Familie, seine Familie soll, das ist Kleptokratie, soll profitieren und seine Familie weiss ja im Voraus, was passiert. Das heisst, du kannst ein Vollidiot sein, aber wenn du natürlich vorher weisst, was der Trump noch macht, dann weisst du, wo du investieren musst und du kannst kurzfristig Geld verdienen. Aber das andere ist, er weiss auch, er muss irgendetwas machen für seine Wählerbasis. Also nur einfach die Steuern von den armen Schlucker nicht verbessern und die Reichen zu privilegieren, das denke ich, das wird nicht gut gehen. Aber beim Trump kommt noch etwas dazu, genau gleich wie beim Putin und beim Xi. Das sind, Michael, alte Männer. Und der Trump will ja als nächstes den Nobelpreis für den Frieden bekommen. Weil der Obama hat den schon gehabt und der Jimmy Carter hat den schon gehabt, aber er will sagen, best US President ever. Mhm. Also er will über die Stufe vom Roosevelt und über die Stufe vom Washington. Und er will auf die Stufe vom Cäsar oder auf die Stufe, weiss ich was, vom Napoleon. Und das Gleiche gilt natürlich auch für den Putin. Der Putin, weil die Geschichtsbücher, die denken jetzt schon welthistorisch, wie redet man in 50 Jahren über uns? Weil alle anderen werden ja sofort vergessen. Du kennst nur ganz wenige Präsidenten. Und der Putin will der sein, der eigentlich das Imperium wieder aufgebaut hat. Und der Xi Jinping, nach all diesen Erniedrigungen, will der sein, der in die Geschichte eingeht, der ist mindestens so gross wie der Mauer.
Jetzt haben wir die geopolitischen Machtzentren, hast du jetzt gerade mal auf den Tisch gelegt, dann haben wir noch Europa. Also, wie sind wir da unterwegs, wenn man das jetzt anschaut?
Ich glaube, wir sind in einer sehr, sehr schwierigen Situation. Wenn du jetzt nur das BIP anschaust, das Wachstum in den letzten 20 Jahren gegenüber den USA ist deutlich geringer, um es höflich zu sagen. Aber wenn du schaust, wo ist der Zustand von Europa und wo ist der Zustand von den USA, dann ist die USA noch viel mehr als wir in die Extreme gegangen. Wir sind, ich sage dem, im Zeitalter vom sozialistischen Kapitalismus stehen geblieben. Und das wird einfach immer teurer. Und du hast nicht wie die USA oder China die Möglichkeit, die Indien ist noch weit zurück, aber Deutschland, Frankreich, ich zähle jetzt auch England dazu, wo stehen die in 20 Jahren? Wir haben vorhin über die deutsche Automobilindustrie diskutiert, die immer noch sehr wichtig ist. Wo steht die innerhalb von Europa in 10 oder 20 Jahren? Wo steht Deutschland? Das ist stuck in the middle. Ich habe für die Schweiz oder für Norwegen oder für Dänemark habe ich weniger Sorgen, weil das sind Grössendimensionen, die du kannst führen. Aber ist Deutschland heute, wenn man im März seine Probleme anschaut, ist Deutschland überhaupt noch führbar?
Und ich meine, Tag der Wirtschaft Europa bremst, oder? Die Folgen für die Schweizer
super
Wirtschaft.
Thema.
Super Thema, passt total, oder? Aktuell. Und wenn man ja schaut, oder? Man die deutsche Wirtschaft, also es ist ja grauenhaft, was dort ist, oder? Und alle haben gedacht, ja, mit dem Regierungswechsel wird jetzt alles anders oder so, aber so viel weiter sind wir noch nicht.
Ja, nein, ich finde, Deutschland ist fast tragisch geworden, weil du hast natürlich immer noch eine starke Minderheit, oder? Wenn du schaust, die Grünen, die ja eigentlich am Schrumpfen gewesen sind, lang immer. Mhm. Du hast eine SPD, die früher noch nicht nur jetzt seit Bad Godesberg staatstragend ist, sondern immer auch innovativ war. Wenn du schaust, was du dort für Führungspersonal hast, Michael, das ist nicht das, was ich mir wünsche für Deutschland. Und dann hast du eine AfD, die logischerweise stärker wird. Du kannst ja nicht einfach 25% rund von den Wählern, von denen wahrscheinlich über 20% Protestwähler sind, kannst du ja nicht einfach ausschliessen. Ja. Und diese Situation ist nicht tragbar. Das heisst, du hast dann auch keine Vertrauensbasis mehr.
Und du bist ja viel in Deutschland, oder? Ja. Auch unterwegs. Also du siehst das auch aus erster Hand oder hörst es auch von den Firmen dort?
Ja, klar. Eben, du siehst, viele haben sehr grosse Hoffnung auf den Merz, weil sie sagen, das ist einer von uns, einer von der Wirtschaft. Aber er muss mit diesen politischen Gegebenheiten umgehen. Ich sage immer, Deutschland ist ein absolut tolles Land mit vielen tollen Menschen. Sie haben einfach ihre Führungssysteme nicht wirklich erneuert. Sie sind immer noch eigentlich sehr hierarchisch geblieben. Sie sind zu wenig flexibel, zu wenig agil. Aber das Kernproblem, es ist La Classe Politik in Deutschland. Da kannst du jetzt sagen, was du willst.
Und man hat schon darüber diskutiert, oder? Wenn man jetzt unsere, ich sage jetzt, Staaten um die Schweiz herum anschaut, oder? Muss man mittlerweile bald sagen, Italien ist fast am stabilsten unterwegs. Also nicht unbedingt jetzt Wirtschaft, aber ich sage jetzt auch politisch, oder? Ist jetzt, muss man sagen, fast unvorstellbar gewesen, noch vor ein paar Jahren, oder? Dass man das einmal sagen.
Ja. Eben, wir haben immer noch Stabilität und die Lebensqualität ist sehr hoch. Aber wenn du schaust, wo die EU gegründet worden ist, was hat man sich kulturell überlegt? Du hast, und das ist das Fatale, nur einen ganz minimalsten, kleinsten gemeinsamen Nenner definiert. Du hast nur gesagt, ja, das ist Lifestyle europäisch. Aber es ist ein europäischer Lifestyle. Mhm. Natürlich, wir sind, wie mir ein Amerikaner gesagt hat, you are healthy, we are wealthy. Oder wenn du schaust, gesundheitlich geht es den meisten Amerikanern schlecht und die werden weniger alt als wir in Europa. Mhm. Wir haben die bessere Kaffeekultur in Italien.
Genau.
Espresso ist einfach, oder wenn du in einem Kaffee hockst und isst, zahlst du nicht dumm und ähnlich für mittelmäßige Qualität wie in Amerika. Aber wir haben einfach das Problem, dass wir Sozialleistungen, Sicherheitsleistungen, die können wir alle gleich nicht mehr zahlen. Und wir sind im grössten Problem.
Und jetzt aus Sicht der Schweiz, wenn man es Europa anschaut, in dieser Nische?
Ja, eben, die Frage ist, wie wollen wir uns positionieren? Ich finde das sehr eine schwierige Frage. Auch was heisst Neutralität?
Also sind wir auch Stichwort Rahmenabkommen, oder? Und die ganze Diskussion, die jetzt logischerweise erst am Aufstarten ist. Ja?
Genau, ich finde es gut, wenn man die Diskussion vertieft und lang führt. Im jetzigen Moment bin ich eher skeptisch. Und zwar wiederum, weil nicht einmal nur, weil du einen riesigen Beamtenapparat hast, das kommt dann noch dazu, sondern in erster Linie auch, weil auch in 20 Jahren mit der jetzigen Situation wird in Deutschland der Kanzler oder die Kanzlerin von den Deutschen gewählt. Der Macron oder wer auch immer wird von den Franzosen gewählt. Und das wird so bleiben. Und wenn du jetzt sagst, das schwierigste Wort, Harmonisierung. Steuerharmonisierung, ja, eigentlich für die Finanzmärkte wäre das super. Aber du kannst dir ja nicht vorstellen, dass Länder, wo du in einen Topf rührst, vielleicht einmal noch die Ukraine oder Serbien und Deutschland und Polen und Schweiz, die in einen Topf zu werfen. Unvorstellbar.
Also das heisst, ich sage es ein bisschen auf der grünen Wiese, das tönt gut, oder? Das sind so, aber es funktioniert einfach nicht am Ende vom Tag, weil da verschiedene Kulturen einfach auch innerhalb von Europa, oder? Und einfach,
genau.
Ich sage jetzt auch in Spanien mit Dänemark oder mit Finnland oder so. Kannst du
vergleichen. Genau. Also wenn du nach Klammern auftust, wenn es das noch komplizierter wird, dann wird auch immer wichtig, ist die Sicherheitspolitik. Oder wir können schon jetzt anfangen aufrüsten. Und in Deutschland jubeln alle mit der Rüstungsindustrie. Obwohl, zuerst einmal müsstest du diskutieren, was wird wo produziert. Airbus findet man sich wahrscheinlich und das ist gut. Aber mir hat ein spanischer Manager letzte Woche gesagt, du glaubst doch nicht im Ernst, dass jemals ein 20-jähriger Spanier für ein baltisches Land wird sein Leben riskieren. Mhm. Weißt du, die fühlen sich auch geografisch viel weiter weg von dem unmittelbaren Kriegshotspot Ukraine. Oder wenn ich denke, was am gefährlichsten ist, Deutschland, weil das ist ein Putins Ziel. Oder Deutschland ist da, wo er am meisten nicht mag. Und dort wird er sicher im Piesacken. Aber wie gehst du weiter in der Sicherheitspolitik? Wie organisierst du das? Und das braucht, wenn die Deutschen jetzt Panzer bauen, das braucht 20, 25 Jahre. Und Drohnen kannst du ja irgendwie auch privat einsetzen, nicht für Kriegszweck. Aber ein Panzer, wo irgendwie ein deutscher Panzer, der 30 Millionen kostet, wenn der mit einer Drohne kannst wegkicken, was machst du denn mit deinen Investitionen nachher? Mhm. Ist das sinnvoll? Und das sind sehr schwierige Fragen. Und hindurch musst du das Ganze dann noch komplex, jetzt kommt die juristische Frage wieder, musst du irgendwie durchsetzen.
Ich habe gerade mit Christoph Schaldegger einen Podcast letzte Woche aufgenommen. Okay. Und da haben wir natürlich auch noch davon gehabt, oder? Also aus ökonomischer Sicht bei ihm. Und er macht natürlich dann dort das grosse Fragezeichen. Er ist genauso skeptisch wie du auch. Sagt auch die ganze Rechtsübernahme, oder? Und die Beispiele, die es auch dort gibt, aber auch im ökonomischen Bereich, oder? Mit dieser Rechtsübernahme, was am Schluss, wie dir am Schluss einfach so die Hände gebunden sind, dass du gar nichts mehr anderes kannst machen, wie einfach widerwillig, nein. Und das ist ja das, wo das ist das Thema.
Eben, was du mal preisgibst, Michael, kommst du nicht
mehr zurück. Das kriegst du nicht zurück, oder?
Das kommst du nicht mehr zurück rüber. Und eben, ich glaube, von dort her sind wir nicht in der Lage, um jetzt schon zu sagen, das wollen wir wirklich. Wir müssen zuerst die Frage seriös diskutieren, was heisst Neutralität von der Schweiz. Und wir müssen seriös diskutieren, wo steht Europa 2030 und noch weiter 2040. Und dann auch die Frage ökonomisch, was ist uns die direkte Demokratie wert? Ja, ja. Es gibt ja auch, ich weiss nicht, ob Charles Degger das gesagt hat, es gibt Berechnungen im schlimmsten Fall, oder wenn jetzt du würdest Nein sagen, hoffentlich auch, dass die Stänkende abstimmen, wenn du Nein sagst, wie viel BIP könntest du theoretisch im Worst Case verlieren, wenn jetzt die EU irgendwie Retaliation
genau. Dass du quasi in Kenntnis von allen Fakten genau. kannst darüber abstimmen. Genau. Und was ist denn das wert am Schluss?
Genau.
Der Freiheit, genau. Die Freiheit quasi.
Genau. Und dann muss ich sagen, kleine Nationen, du findest immer wieder, weißt du, hast es gerade mal gesagt, eben so zwischen.
Ja, du bist in der Nische, also du findest immer den Weg.
Genau, oder? Ja. Genau. Weil ich bin der Meinung, wir sollten unsere direkte Demokratie bewahren. Ich kenne genügend Verrückte in der Schweiz, diskutiere mit denen auch heftig, die sagen, ja, wir müssen so werden wie Singapur. Aber Singapur hat eine hervorragende Infrastruktur, oder? Auto, Verkehr, alles funktioniert, Flughafen hervorragend, aber ist autoritär. Und andere sagen sogar, wir müssen so werden wie Dubai. Aber dann fokussierst du nur noch auf die Reichen, du fokussierst auf die Finanzwirtschaft. Und da glaube ich einfach nicht, dass wir stark genug sind.
Und wenn ich es dir bis zulasse, heisst das auch, wir müssen uns schon überlegen, was ist das Tempo, das wir anschlönen im ganzen Prozess. Auch,
ganz oder? Genau.
Also ich meine, man hat ja schon angefangen, wie lange ist die Vernehmlassung, jetzt geht sie bis Ende Oktober. Es ist ja schon ewig lang gegangen, bis überhaupt einmal die Vernehmlassung gestartet ist. Oder? Letzte Weihnachten haben wir noch, ist die Medienkonferenz gewesen, ein halbes Jahr später ist sie jetzt mehr oder weniger losgegangen. Ja. Jetzt haben wir bis Ende Oktober haben alle Zeit, sich da quasi einzubringen. Ja. Und dann das Tempo, oder? Dass man da wirklich sagt, hey, wir müssen uns da schon, und am Schluss müssen wir ja eine ganze Nation mitnehmen, oder? Ja. Man muss ja die Bevölkerung in irgendeiner Form mitnehmen und in Kenntnis vor allem, wie du vorher gesagt hast, auch im Abwägen von sämtlichen Fakten können sagen, was ist uns das wert, oder was heisst das für uns?
Genau. Und da glaube ich einfach eben, du hast einen sehr grossen Wert, der unsere Stärke ausgemacht hat. Eben, wir haben starke KMUs, wir haben extrem starke, sehr diversifizierte Wirtschaft. Die findet auch immer noch ihre Nischen. Und du musst dann einfach ausrechnen, wo kannst du Partnerschaften noch verstärken. Und ich meine, das hat Keller-Sutter sehr gut gesagt. Wir sind darauf angewiesen, dass wir möglichst stabile Beziehungen haben, damit unsere Wirtschaft mit uns rechnen kann. Beziehungsweise unsere Wirtschaft muss wissen, woran es ist, dann können wir auch mit höheren, allenfalls mit höheren Tarifen leben. Weil wir müssen dann schauen, wie wir unsere Kostenstruktur anbringen. Vielleicht eben auch mit den Franken wird wahrscheinlich eher stärker werden. Aber wir können uns arrangieren. Aber wir können uns nicht mit einer Situation arrangieren, wo es permanente Unruhe und Unsicherheit gibt.
Und dann ist auch noch der Faktor, oder? Du hast gesagt, KMU und Grosskonzern, die es einfach anders sehen halt auch, oder?
Ja, natürlich. In Und auf das musst du einfach Rücksicht nehmen. Also die gegenseitige Abhängigkeit von KMU-Struktur und Grossorganisationen, die wird natürlich bleiben. Und ich bin überzeugt, dass wir in der Schweiz, in dieser Art von Diversifikation, wo wir jetzt sind, sind wir eigentlich sehr gut aufgestellt. Was in der Zukunft ist Commodities, oder? Das wird man schon immer so ein bisschen hinein. Aber die sind ja bitmässig, wenn du schaust, relativ stark.
Aber das heisst, mit dem nötigen Selbstbewusstsein grundsätzlich mal in den Prozess hineingehen, schadet sicher nicht, oder?
Ja, wir müssen ein gewisses Selbstbewusstsein haben. Und, aber ich glaube schon immer auch die Freundschaft, die Bereitschaft zu verhandeln, zu zeigen. Aber du musst auch die rote Linie definieren. Ja. Und wenn du mir sagst, auch zum Beispiel bei den Deutschen, wenn die nicht einfach auch eine vernünftigere Einwanderungspolitik, ich rede jetzt nicht von Europa, vernünftiger Einwanderungspolitik oder auch Frankreich, dann wird das auch für uns nicht attraktiv sein. Und Personenfreizügigkeit ist insgesamt auch schwierig, weil du klaust ja eigentlich nur den Ländern, die demografisch in der gleichen schlechten Situation, klaust ja nur noch die Leute. Also gewisse Länder, die jetzt einen Braindrain haben, wie viele in Osteuropa, denen wird es noch schlechter gehen. Und das heisst, du musst denen dann irgendwie auch wieder mehr Ausgleichszahlungen machen. Und wer ist dann wieder gefordert? Die Deutschen. Aber wo steht die deutsche Wirtschaft, wenn sie so weitergeht wie bis jetzt?
Wie bringst du dich in diesen Prozess? Also ist das etwas, wo du sagst, da bin ich aktiv dabei jetzt, also bei diesem Rahmenabkommen, dem ganzen politischen Prozess, oder bist du ein bisschen mehr...
Nein, ich werde meine Neutralität nicht aufgeben. Also ich ja. bin der, das ist eine schöne Formel von Raymond Aron, das war einer der wichtigsten Politologen, gewesen, einer der ganz wenigen liberalen Konservativen in Frankreich. Der hat immer gesagt, le spectateur engagé. Ich darf nicht Partei ergreifen, oder? Also, in Frankreich sagt mir immer, du machst Elektoralismen, oder? Du willst Wahlen beeinflussen, aber ich sage immer, ich bin engagiert und stelle zumindest zur Diskussion, welche Argumente zählen wirklich.
Mhm. Das heisst, also, wir haben es vorher gesagt, mit dem Thema Tag der Wirtschaft sind wir mitten drinnen, oder? Das sind ja genau die Fragen, die uns dort genau. beschäftigen. Und wenn ich mit Christian Lindner komme, sind wir sehr gespannt auf seine Perspektiven, oder?
Genau, eben. Er ist jetzt nicht mehr Teil vom System und ich denke, er kann freier reden wieder voran. Mhm. Und das ist ein Vorteil.
Vielleicht in dem Zusammenhang auch noch die digitale Souveränität, oder? Welche Rolle spielt die eigentlich in also, dem ganzen Zusammenhang?
Michael, mir langen es in erster Linie, wenn wir das Dossier, Patientendossier endlich super hinkriegen.
Also wir stimmen über die Idee ab, oder? Jetzt im November.
Genau,
dann,
wenn wir die fragen. Oder
im September.
Ja. Oder auch eben, wenn jetzt mal eben der Austausch mit den Beamten generell, sagt der Steuer, wenn das super funktioniert. Mhm. Und wir dort, ich denke, für die Bürger und Bürgerinnen musst du nachweisen, dass du Fortschritte erzielst. Und das wirf ich auch den Deutschen vor, sie trüllen sich nur noch im Kreis. Und wenn du dich nur im Kreis drehst, dann werden die Extreme auch stärker. Und wenn du dann kein Rezept hast, wie du mit diesen Extremen umgehst, ich meine, Meloni macht das schaurig gut. Oder sie haltet Trump ein bisschen an und schaut im Land und sagt, wir müssen jetzt wieder christliche Werte fördern, griechische Philosophie, das gefällt mir, römisches Recht, das finde ich auch gut. Und wir müssen wieder unsere Wurzeln anschauen. Dort muss ich sagen, der Trump ist ein Opportunist, aber dort ist der J.D. Vance gar nicht so schlecht, er ist einfach sehr radikal. Mhm.
Und das sind also Sachen, die wir eigentlich ein bisschen davon eine Scheibe abschneiden
könnten? Wir könnten sicherlich davon lernen. Ich glaube auch, dass die Diskussion, die ja Politologe, der Huntington angefangen hat, schon vor 30 Jahren, mit dem Zivilisationskrieg, ich glaube, wir sind in einer Art von Zivilisationskrieg drin. Das heisst, wir müssen sehen, China glaubt, jetzt ist ihre Zeit da, oder? Jetzt ist einfach der Zyklus von uns vorbei. Die Amerikaner wehren sich einfach. Es gibt auch Politologen, die sagen, Amerika ist dekadent, Russland ist dekadent, Europa ist dekadent, China ist dekadent, weil alles in die Demografie fallen rein. Die gibt es auch, die Theorien. Aber ich glaube schon, dass sich das noch zuspitzen wird. Auf welchem Wertfundament basiert die USA? Auf welchem Wertfundament basiert wir in Europa? Und dann siehst du einfach, wir werden nie die United States of America. Wir werden auch in 20 Jahren starke Nationen brauchen, nicht Nationalismus, sondern einen gewissen positiven Patriotismus. Und das ist da, wo ich den Deutschen am meisten vorwerfe. Sie haben eigentlich ihren Nationalstaat nicht mehr weiterentwickelt. Also, du darfst ja nicht mehr Fußball-Nazi sagen. Nationalmannschaft, du darfst nicht mehr sagen, die unsere Mannschaft. Und du siehst ja, der Sammer hat ja geflucht letzte Woche über den Zustand des deutschen Fußball. Keine Identität mehr. Spiel ist nicht mehr ein deutsches Spiel, wo du weißt, eine Maschine bist mit einzelnen Superstars.
Ja, das Spiel ist erst vorbei, wenn wirklich abpfiffen ist, oder?
Genau,
das ist ja genau das. Das ist eben gewiss, irgendeine Nachspielzeit machen sie noch einen. Ja,
genau. Und das ist auch die Frage von der Motivation, Eigenverantwortung und vom Willen. Und der Wille, gemeinsam etwas zu wollen, wenn Deutschland stark ist, dann hilft das allen anderen auch rundherum.
Aber im Moment ist das Gegenteil der Fall.
Im Moment ist leider das Gegenteil. Frankreich war immer schon schwierig mit der Staatsverschuldung. Mhm. Aber Frankreich hat zumindest militärisch noch einen Wille für die Verteidigung. Und die sind mit dem Umbrella und mit allem, sind die schon auf einem anderen Planeten wie die Deutschen.
Und vielleicht ein Stichwort beim Handel. Freihandelsabkommen aus Sicht Schweiz, das ist eigentlich schon ein Weg, oder, wo wir gehen können und sollten gehen.
Ja. Eben, du musst dir immer bewusst sein, was gewünscht
und was
verlierst. Was gibst du Preis und was gibst du für immer Preis. Mhm.
Und für immer ist schwierig, he?
Das ist sehr schwierig, aber eben...
ich meine, etwas preisgeben für immer, das ist dann schon... sehr heikel, oder?
Aber es ist wie die Konservativen. Wir haben ja keine richtig Konservativen. Ein richtig Konservativen in der Politik, der ist sich bewusst, wenn er irgendetwas, auch Religion, preisgibt, das kommt nicht mehr zurück. Mhm. Darum musst du dir wissen, was hat denn so viel Wert, dass ich es auf jeden Fall bewahren will. Und das sind wenige Sachen, aber die musst du definieren.
Und traust du der Bevölkerung zu, dass sie das abschätzen kann, eine Abstimmung?
Ja,
du hast ja von den Ständen mehr noch angesprochen, weil das finde ich dann auch noch
ich korrigierend das wichtig, Michael.
Da bin ich ganz bei dir. Oder? bei einer so einer Abstimmung sowieso. Oder? Also ich glaube, ja, aber wir werden es dann sehen, was
es heisst. Wobei ich muss sagen, fairerweise, der Gassis hat das bei den Pressekonferenzen sehr gut gemacht. Klipp und klar gesagt, wir haben jetzt das Beste rausgeholt, was möglich ist. Ich denke, das kann man ihm sogar abnehmen. Im Detail kannst du immer fragen. Aber er hat auch gesagt, ganz klar, ja, die Schweiz wird auf jeden Fall weiter bestehen.
Die Frage ist denn wie, oder?
Die Frage ist wie.
Nein, Tag der Wirtschaft, also weil deine Persönlichkeit, du hast immer wieder mit vielen bist du auf der Bühne. Wie ist das, auf wen freust du dich speziell? Eben Lindner zum ersten Mal, oder, wenn ich es richtig gehört habe. Ist er einer, wo du sagst, wenn du Bundesrat Guy Bamelin hast du schon ein paar Mal erlebt, nehme ich an. Aber so ein Lindner ist schon speziell, oder wie?
Ja, ist sicher speziell. Gut, natürlich als Finanzminister sowieso. Mhm. Sonst bin ich mit österreichischen Finanzminister. Also, ja, früher natürlich auch mit deutschen Finanzminister. Mhm. Ich denke, der Finanzminister kann sehr spezifisch wirklich über die ökonomischen und die finanzwirtschaftlichen Themen. Und ich finde das jetzt extrem wichtig. Eben auch mit der ganzen Schuldenthematik. Der Bamelin, muss ich sagen, darf ich zum dritten Mal jetzt auftreten bei euch. Und der ist immer besser geworden. Ja. Oder musst du sagen...
Hast du einen Wein, einen guten Wein.
Ja, genau. Und ein Stichwort, das hörst du jetzt in Amerika immer mehr, in der Politikwissenschaft, das heisst Staatskunst. Also du brauchst wieder Lenker, die wirklich den Staat und nicht irgendwelche Teilinteressen verkörpern mit einer langfristigen Perspektive. Und ich glaube... Du brauchst wieder mehr Leute, und das wünsche ich mir auch für Deutschland. Der März hat viel das Potenzial, wo die Staatskunst fürs ganze Volk, aber dann auch so auftreten, dass sie überzeugend wirkt.
Und speziell wird sicher auch der Polit-Talk mit der Nationalrätin Magdalena Matullo-Blocher und der Ständerätin Marianne Binder, oder?
Ich meine, das ist gute Kombination.
Gute Kombination, oder? Da kann man sich, glaube ich, jetzt schon drauf freuen, oder?
Ja, das ist super. Nein, haben das super wieder zusammengestellt. Und ich glaube, dass der Anlass sicherlich eigentlich schweizweit wahrscheinlich der wichtigste ist.
Sehr schön. Dann lassen wir das so als Schlusswort stehen. Wir freuen uns. Spätestens am 20. November, Tag der Wirtschaft, auf der Bühne. Für alle, die jetzt zuschauen, zuhören, www.tag-der-wirtschaft.ch kann man gratis Tickets abladen und dann vorbeikommen am 20. November ab der 4 in der St. Jakobshalle. Merci vielmals, David.
Gerne, cool.
Und eine ganz gute Zeit bis dann. Also wir hören uns sicher noch schnell vorher, aber ganz gute Zeit.
Danke vielmals, dir
auch. Merci, David.